3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Freitag, den 17. Mai 2019. Es ist kurz vor 19.10 Uhr und ihr hört eine der letzten Ausgaben der Vor- und Nach-dem-Spielgespräche des Millern-Ton in dieser Saison. Ich bin Yannick und falls ihr euch wundert, hier jetzt nicht die Stimme von Tim zu hören, da gab es im letzten NDS eine kleine Fehlinformation. Ich übernehme in beiden Gesprächen, die es diese Saison noch gibt, die Moderation und Tim kommt dann zum NDS dazu, weil er in Fürth vor Ort ist und ich nicht. Mein Gast heute ist aber in beiden Gesprächen dabei, das ist der Danny. Moin.
Morgen.
Kleine Verzögerung, dann macht nichts. Ja, erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt.
Dankeschön.
Könnt nächstes Jahr wieder mit der zweiten Liga planen und die Führung in der ewigen Zweitligatabelle weiter halten und wenn nicht sogar ausbauen gegenüber anderen Vertretern.
Das ist richtig, da freue ich mich drauf. Wobei wir aktuell nicht sonderlich gut sind, wenn wir Führungen ausbauen, aber na gut, das wisst ihr mal.
Das aktuelle Geschehen ist ja ein anderes als das historische.
Das ist richtig. Allerdings zum Beispiel auf euch haben wir ja diese Saison deutlich Boden verloren, von daher.
Ja gut, vielleicht, wer weiß, wie das nächstes Jahr wird, ob wir dann doch vielleicht noch irgendwie nur oben anklopfen oder ob es für euch nächstes Jahr auch in der zweiten Liga weitergeht, weiß man ja alles nicht. Okay, bevor wir inhaltlich weitermachen, magst du dich den Hörerinnen und Hörern nochmal in ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum eigentlich die Spielvereinigung Greuther Fürth?
Ja, kann ich machen. Ich bin Danny, ich bin immer noch 21 Jahre alt, noch circa 2 Wochen. Ich komme aus Fürth, was auch relativ einfach erklärt, warum die Spielvereinigung. Und ich bin aktuell Sozialwissenschaftsstudent in Bochum, also quasi da, wo Union bald aufsteigt.
Okay. Dann erstmal die Frage, wie erleichtert bist du jetzt über den sicheren Klassenerhalt? Hast du dich in den letzten Wochen und Monaten, als es da ja schon sehr eng aussah für euch, mit dem Thema Dritte Liga beschäftigt? Hast du schon überlegt, wie kommt man nach Lotte, wie fährt man nach Groß Asbach, wo kann man in Rostock pennen? Wie sah es da aus bei dir?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich letztes Jahr tatsächlich, ich weiß nicht, wer von euch das noch in Erinnerung hat, wie schlecht es auch um die Spielvereinigung stand, bevor die Blödheit von Braunschweig und die gnadenlose Gnade von Kiel und Darmstadt uns gerettet hat. Da hatte ich mich tatsächlich mit abgefunden, dass wir in all die Stadien der dritten Liga fahren, nach Lotte, nach Asbach, nach Meppen. Allerdings dieses Jahr habe ich mich lange geweigert, einfach überhaupt darüber nachzudenken, weil es sah auch relativ lang relativ gut aus. Ich meine, jeder hat in Erinnerung wahrscheinlich, weil es ging auch tatsächlich durch die Medien, dass wir 6 Spiele ineinander verloren haben mit 6-0 in Paderborn. Aber trotzdem hatten wir eigentlich sehr lange einen sehr komfortablen Abstand, bis plötzlich Ingolstadt angefangen hat, jedes Spiel zu gewinnen. Ich meine, nach 28 Spielen hatten wir, ich glaube, 10 Punkte Vorsprung oder so ähnlich. Von daher sah es sehr lange sehr gut aus und dann, trotzdem bin ich natürlich sehr erleichtert, dass jetzt auch rechnerisch jeder Zweifel klar ist. Und dass ich all meinen Freunden, die gesagt haben, es kann doch was passieren, wir sollten vorsichtig sein kann, ich habe euch gleich gesagt, dieses Jahr passiert nichts.
Der geborene Optimist.
Also, ich muss eigentlich dazu sagen, wenn du es gerade schon hattest, ich würde mich, ich weiß, bei St. Pauli stoße ich da nicht auf Gegenliebe, aber ich würde mich sehr über ein Auswärtsspiel in Rostock ungefähr Anfang August, Ende Juli freuen. Das wäre nämlich wunderschön für einen kleinen Kurzurlaub an der Ostsee.
Ja gut, das ist also, ich war auch schon mal da oben, jetzt nicht zum Fußball, aber einfach mir die Stadt angucken, habe extra neutrale Klamotten angezogen. Das ist schon ganz nett da oben, so dann direkt mit der Nähe da zur Ostsee und so, kann man schon aushalten, wenn halt dieser Verein nicht wäre, wobei da ja auch nicht alles schlecht ist. Aber darum
ich denke, wir können uns einigen, Pokal erste Runde in Rostock ist okay und dann müssen die auch nicht aufsteigen.
Schauen wir mal, da ist ja auch bald wieder Auslosung. Ja, also Thema Klassenerhalt haben wir schon angesprochen. Welchen Anteil hat denn der Trainer Leitl daran, der im Februar zu euch gekommen ist?
Einen gewissen. Also ich denke, er hat durchaus einen besseren Ansatz als Buric, weil Leitl im Gegensatz zum Damir Buric einen aktiven Fußball spielt und das Spiel gestalten will, auch mit viel Pressing spielt und viele spielerische Lösungen bevorzugt, währenddessen der Damir ein wirklich sehr sympathischer Mensch ist, aber tatsächlich sehr gut zum Abstiegskampf letztes Jahr gepasst hat, weil er halt reaktionär spielen lässt, weil er erstmal hinten sichert und dann schaut, dass man über Umschaltspiel zu Toren kommt und halt auch viel mit langen Bällen arbeitet. Und insofern denke ich, dass der neue Trainer durchaus besser passt und er hat auch insofern einen Anteil, dass er die Mannschaft nach der wirklich sehr verkorksten Rückrundenstart mit, ich habe es ja schon erwähnt, 6 Spielen in Folge, die wir verloren haben, mit teilweise, ich glaube, nur 0 oder 1 Toren, die wir geschossen haben, dass wir da einfach wieder in Schwung gekommen sind und die Mannschaft quasi wieder aufgerichtet haben, hat. Und dass wir halt, ich denke schon auch durch ihn jetzt diesen Klassenerhalt vorzeitig haben klar machen können.
War ja insofern ein bisschen unglücklich, dass ihr halt im November erst mit Buric verlängert habt und dann schmeißt ihr ihn 3 Monate später raus.
Ja, das ist wahr. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Es zeigt irgendwie auch, dass die Vereinsführung eigentlich das große Vertrauen in ihn hatte, dass man mit dem Vertrag verlängert hat und eigentlich gerne mit ihm weitergearbeitet hätte. Es zeigt aber auch, wie sehr man sich bewusst war, dass es anscheinend einfach keine andere Lösung mehr gibt. Weil, ich meine, die Vereinsführung, der war ja selber klar, dass das sehr, naja, eine ziemlich komische Wirkung hat, wenn man erst verlängert und dann den Trainer entlässt. Und dass man sich trotzdem dazu entschlossen hat, diesen Schritt zu gehen. Das zeigt, dass die Vereinsführung definitiv gedacht hat, dass der unausweichlich ist. Und ich denke, das war ja auch direkt nach dem 6:0, wo das passiert ist. Und wer das Spiel gesehen hat, ich hoffe, das war nicht viel, es war wirklich nicht schön, also aus meiner Sicht, der kann das auch durchaus verstehen. Da hatte man tatsächlich den Eindruck, dass da was passieren muss von außen. Das leid mir tut, weil Damir Buric war menschlich, also ist menschlich ein sehr guter Typ und war auch in der Mannschaft durchaus beliebt.
Ja, jetzt super Übergang, Thema Mannschaft. Da ist ja im Winter zwar nicht viel, aber zumindest ein bisschen was passiert. Ihr habt einen Neuzugang bekommen, den kennen die Hörerinnen und Hörer vielleicht vom Namen, der kam von Union Berlin, Redondo. Und dann habt ihr euch 2 Spieler ausgeliehen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie die bei euch eingeschlagen haben und ob die vielleicht auch mit dazu beigetragen haben, dass ihr jetzt doch noch sehr entspannt in das Spiel am Sonntag gehen könnt?
Also wir haben ausgeliehen den Paul Seguin und den Hans Nuno Sapai, der eine von Wolfsburg, der andere von Stuttgart. Und der Kenny Redondo hat einigermaßen, also er hat nicht eingeschlagen, er hat auch nicht gefailt. Er spielt durchaus, ich glaube, er kam in jedem Spiel entweder von Startelf oder als Einwechselspieler auf jeden Fall zum Einsatz und spielt, sagen wir mal, solide. Das Einzige, was ihm fehlt, sind Torbeteiligungen. Das ist allerdings ein Problem der ganzen Mannschaft. Wir haben statistisch, ich glaube, die wenigsten oder zweitwenigsten Tore nur geschossen. Und ich denke, da muss man allgemein mehr machen jetzt im Sommer. Und das würde ich jetzt nicht so sehr an Kenny Redondo alleine festmachen. Hans Sapai, den haben wir für ein halbes Jahr ausgeliehen mit Kaufoption für sehr wenig Geld. Der war die ganze Zeit verletzt und hat jetzt einmal kurz gespielt und ich denke, der wird zurück nach Stuttgart gehen und man wird nie wieder was von dem hören entführt. Es war halt eine Laie, die war mit Risiko verbunden. Man hat einen Spieler gehabt, dem man Talent zutraut. Und man hat was versucht und er war verletzt und es hat nicht geklappt und man hat im Grunde nichts verloren, halt auch nichts gewonnen. Kann einschlägt und man den Spieler dann kaufen kann und sehr viel Gewinn daraus macht. Zum Beispiel so geschehen bei Paul Seguin, den haben wir auch im Winter geliehen von Wolfsburg, nachdem er dort 1,5 Jahre lang quasi gar nicht gespielt hat und komplett raus war. Und der ist tatsächlich sehr gut eingeschlagen, der spielt als Achter und wird oft als Sechser eingesetzt, weil wir auf der Position keine besseren Spieler haben. Und der ist ein Spieler, der gefällt mir persönlich sehr gut, weil der denkt spielerisch, der sucht spielerische Lösungen, der lässt auch gerne mal den einen oder anderen Gegner aussteigen, bevor er einen Pass spielt und ist so in dem in Deutschland sehr weit verbreiteten taktischen System von lieber den sicheren Pass als ein Risiko eingehen, ein nicht sonderlich alltäglicher Spieler und das, wenn der mal in ein bisschen mehr Spielrhythmus hat, eine Sommervorbereitung auch bei uns mitgemacht hat, dann denke ich, wird das noch ein sehr guter Spieler. Und nachdem er, wie gesagt, die Kaufoption schon gezogen wurde, habe ich da durchaus die Hoffnung, dass der Mann noch groß einschlagen wird bei uns nächstes Jahr.
Ja, zumal er jetzt gar nicht so viel für ihn ausgegeben hat, ne? Also die Leihgebühr waren 100.000 und Wahrscheinlich hat man da jetzt gar nicht so viel noch oben drauf. Ist er jetzt auch nicht dafür bekannt, Riesensummen für Spieler auszugeben eigentlich?
Ja, naja, das ist wahr. Wir haben auch nicht so viel Geld. Und von daher wird es bei uns immer so sein, dass wir weniger die großen Summen aufgeben können. Ich glaube, unsere Rekordablöse liegt bei genau 1 Million für den Stürmer damals in der ersten Liga. Das ist ja heutzutage, naja, nicht sonderlich viel mehr.
Ist schon eher ein Taschengeld, ja. Aber ich glaube, viel weiter drüber sind wir auch nicht. Da gab es nur wenige Fälle, wo wir dann wirklich auch mal 1, irgendwas ausgegeben haben.
Gab es da nicht mal so einen, ich glaube, kroatischen Stürmer, den ihr für relativ viel Geld geholt habt?
Boah, ja, also ich komme gerade, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme gerade im Leben nicht auf seinen Namen. Der spielt mittlerweile irgendwo in Italien, glaube ich. Das war damals der teuerste Einkauf, glaube ich, ja. Aber ich glaube, das haben wir dann nochmal getoppt, aber da bin ich, glaube ich, gerade überhaupt nicht im Thema, weil ich mit diesen Fantasiesummen, die es ja am Ende irgendwie sind, weil kein Mensch bemessen kann, warum genau jetzt diese Summe zustande kommt, da beschäftige ich mich gerade gar nicht groß mit. Ja, jetzt haben wir auf die Mannschaft geschaut, bevor wir da jetzt so weiter aufs Sportliche gehen und vielleicht auch gucken, wie es dann am Sonntag laufen könnte. Ich habe bei euch gelesen, ihr bekommt zum nächsten Jahr einen neuen Ausstatter. Ihr habt bisher Hummel gehabt, die kennen wir ja auch noch, und bekommt dann Puma zur Saison 2021.
Das ist richtig, ja.
Ja, hast du da so ein paar Hintergründe, wie es dazu gekommen ist? Weil der Vertrag lief ja eigentlich noch, habe ich gelesen.
Ja, das war tatsächlich beidseitig mehr oder weniger geplant, weil ich habe von Hummel gelesen, dass die sich wieder mehr auf ihren Kernsport des Handball konzentrieren wollen. Ich meine, die hatten ja auch im Fußball einige Versuche unternommen, in Deutschland wirklich Fuß zu fassen, hatten, wie gesagt, euch und uns unter anderem unter Vertrag. Was ich immer noch witzig finde, dass wir halt teilweise dasselbe Trikot-Template hatten mit anderen Farben.
Spricht jetzt nicht für Kreativität.
Naja, nee, das macht ja irgendwie jeder Verein. Ich glaube, das Auswärtstrikot von Tottenham ist das Aufwärmtrikot von Barcelona. Es gibt da einige Firmen, die sind nicht für kreative Designs bekannt.
Schade eigentlich.
Ja, das ist wahr. Ich bin auch sehr gespannt auf die neuen Trikots, weil Hummel hat angekündigt, dass sie besondere Abschiedstrikot designt haben. Und die werden ja am Sonntag direkt vorgestellt, das erste. Und da bin ich gespannt, ob das was Einzigartiges ist oder ob das quasi ein Trikot von der Stange ist mit so einer kleinen Badge drauf, was man ja gerne macht.
Ja, weißt du, wie die vorgestellt werden? Also gibt es vorher so eine kleine
Das
Präsentationsshow oder läuft die
darüber
Mannschaft vielleicht zum Aufwärmen damit auf oder was?
weiß ich nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da halt. Also ich weiß von Bochum, dass die kurz vor Anpfiff das neue Trikot auf dem Rasen präsentieren und halt dann auch auf der Videoleinwand posten und in Social Media. Ich kann mir vorstellen, dass das die Fürther genauso machen oder zumindest ähnlich.
Okay.
Aber man kann es auf jeden Fall im Stadion Umlauf schon sehen, weil es hat schon geheißen, es gibt welche im Verkauf. Das ist halt die Frage, ich denke nicht, dass ein Fürther Fanshop im Gästeblock sein wird, aber
Warum
von den
nicht?
Audi-Fans, die. Es wäre zumindest ein interessantes Konzept, ja.
Ja.
Von den St. Pauli-Fans, die im Heimbereich sind, sollte da jemand zuhören, die könnten das, wenn sie Interesse haben, wahrscheinlich sehen. Ja. Wie gesagt, zurück zum Ausrüstungswechsel. Ja, wie gesagt, die Puma, die kommen ja direkt aus Franken, aus Herzogenaurach. Das ist von Fürth 10, 15, 20 Kilometer weg. Und die hatten schon in der Nachkriegszeit die Spielvereinigung lange, lange Jahre lang ausgerüstet. Und auch damals in den 50er Jahren haben sie mit der Spielvereinigung auch Produkte entwickelt. Und ich denke, man hat auch eine sogenannte umfassende Kooperation geschlossen mit gemeinsamer Schulung von Mitarbeitern anscheinend. Und man will die Pumas haben auch gesagt, sie wollen Teile ihrer Produkte beim Kleber testen und was weiß ich noch. Also man hat hier wirklich eine ziemlich umfangreiche Zusammenarbeit. Hier laut offizieller Pressemitteilung professionelle Produkttests die Entwicklung von Produktinnovationen, Marketing- und Kampagnenaktivitäten sowie Fotoshootings. Also vielleicht sieht man mal einen Spielvereinigungsprofi auf irgendeiner Puma-Kampagne. Auf jeden Fall hat man da anscheinend jetzt einen ziemlich direkten Zugriff zu dem wirklich umfassenden Netzwerk von Puma und hat so einen echten Global Player als Ausrüster für so einen lokalen Verein der zweiten Liga gefunden. Und ich denke auch, das kann für alle Beteiligten nur Vorteile haben. Und man hat halt hier den Sprung geschafft von einem zuverlässigen Ausrüster. Und ich kenne ja einige Vereine, die auch durchaus Probleme haben, da neue Ausrüster zu finden, weil gerade die Großen, wie Adidas, wie Puma, wie Nike, nicht mehr das ganz große Interesse an den kleinen Ligen haben. Aber jetzt einen wirklich längerfristigen Vertrag von, ich glaube, fast 5, 6, 7 Jahren mit so einem wirklichen Global Player abgeschlossen zu haben, ist für die Spielvereine schon ein ziemlich guter Schritt. Und ich denke, insgesamt können dann alle damit zufrieden sein. Und das hängt dann auch weniger damit ab, weil ich meine, viele Ausrüsterverträge definieren sich natürlich durch die Trikots. Und ich denke, in dem Sinn kann man auch, könnte man auch jetzt hier als Spielvereinigungssicht mal drüber wegsehen, sollte das Trikot mal nicht so schön sein, weil man hat definitiv durch Puma einige wirklich wichtige Vorteile gefunden, denke ich. Und ich denke, dass damit können alle zufrieden sein. Und so eine kleine Nebenstory ist noch, die mich zumindest sehr amüsiert, dass unsere Nachbarn aus Nürnberg, die auch seit Jahrzehnten von Adidas gesponsert wurden, von denen unlängst quasi fallen gelassen wurden, weil Adidas sich global ausrichten wollte, zum Beispiel mit Union Berlin. Das rechtfertigen sie damit, dass Berlin eine Millionenstadt wäre. Aber auf jeden Fall ärgern sich die Nürnberger, dass ihr lokaler Bezug flöten gegangen ist und wir kriegen ihn jetzt neu dazu. Das ist so eine kleine, schöne Nebenstory für uns.
Könnte man ja schön drauf Bezug nehmen, wenn man sich in der nächsten Saison wieder sieht in der zweiten Liga.
Ja, aber ich denke eher in der übernächsten, weil nächstes Jahr haben wir noch Hummel, von daher.
Ach ja, natürlich. Aber jetzt, wo die Sachen schon klar sind, kann man da ja vielleicht schon mal ein kleines Transparent oder so zu basteln, weiß ich nicht.
Ja.
Fände ich auf jeden Fall witzig. Ja, klingt ja so, als wenn das auf jeden Fall jetzt nicht einfach nur so ein, weiß ich nicht, wir geben euch Trikots und ihr tragt dafür unser Namen-Ding wäre, sondern ähnlich wie es ja auch irgendwie zumindest bei uns immer verlautet wird, dass ja auch damit mit Under Armour irgendwie, dass das mehr ist als nur ein reines Ausstatten der Mannschaft, sondern die waren ja auch da schon bei denen in deren Headquarter und so. Da ist ja auch durchaus mehr Kontakt, als man das zwischen einem amerikanischen Sportartikel und ja gut, auch anderen Klamottenhersteller und einem kleinen Zweitligaverein erwarten könnte.
Auf jeden Fall. Hat eigentlich eure wiederholte Amerika-Reise damit ein bisschen was zu tun vielleicht?
Ja, also natürlich ist das auch ein Schaulaufen für den Ausstatter. Aber man fährt ja jetzt auch mit Buffalo dann nochmal in ein anderes, zu einem anderen Team. Mhm. Und da sind die Fans. Ich konnte letztens, als der FC Buffalo hier zu einem Testspiel gegen die U23 war, konnte ich welche von denen kennenlernen, von den Buffalo-Fans. Die sind schon ganz, ganz freudig, dass dann St. Pauli auch mit den Profis dann bei ihnen gastiert. Das wird auf jeden Fall ähnlich cool, denke ich mal, wie das Gastspiel letztes Jahr.
Ja.
Gut, Thema Ausstatter damit soweit abgehakt. Wenn wir jetzt so langsam auf den Freitag schauen, ihr habt ja so ein bisschen was am Stadion getan, zumindest seit ich letztes Mal da war, vor ein paar Jahren.
Aha.
Was ist da optisch passiert? Was ist da strukturmäßig passiert? Was erwartet die Auswärtsfahrer am Freitag, am Sonntag, Entschuldigung?
Wir haben eine neue Haupttribüne gebaut. Ich weiß nicht, ich denke mal, es werden mehr St. Pauli-Fans in Fürth sein wie die letzten Jahre, weil es ja Saisonabschlussspiel mit Sonderzug und was weiß ich noch alles. Von daher könnten einige, die letzten Jahre nicht in Fürth waren, durchaus eine kleine Veränderung sehen, weil halt die komplette Haupttribüne neu ist. Und man hat die 60 Jahre alte, fast einsturzgefährdete Haupttribüne und die sind, ich denke, einige wissen, was. Also wer sich für Stadien in der zweiten Liga interessiert, weiß, dass ich meinte mit dieser VIP-Box in Fürth an der Haupttribüne Seite.
Ja, die kenne ich noch.
Genau, die steht jetzt auch nicht mehr. Und da ist halt jetzt über diese Länge eine Haupttribüne entstanden, die wirklich, was ein bisschen schade ist, dass man die jetzt als St. Pauli-Fan nicht sehen kann, weil die ist wirklich sehr schön eingerichtet worden. Mit die komplette Innenraum, das hat man bei einigen Tribünenführungen schon gesehen, überall, was man eigentlich kennt von VIP-Räumen, dass die relativ steril wirken und halt modern, aber austauschbar, wenn ich jetzt an Ingolstadt und Regensburg denke oder Paderborn, diese ganzen Stadien. Und bei uns hat man halt wirklich eine ziemlich einzigartige Tribüne gebaut, wo quasi jede Wand irgendwelche Erinnerungsstücke aus der Historie der Spielvereinigung hat. Mit alten Trikots, mit alten Wimpeln von Spielen gegen Barcelona, gegen Juventus von vor 100 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich da durchgehe, entdecke ich neue Sachen, die mich total faszinieren. Und ich denke, das macht diese Haupttribüne auch sehr, ja, wahrscheinlich nicht ganz einzigartig, aber zumindest was Besonderes, finde ich. Es ist halt nur eine Schönheit, die sieht man von außen nicht. Von außen ist es halt eine Tribüne wie jede andere auch, denke ich. Jetzt nicht ganz Paderborn oder Ingolstadt-like, so ein Betonmonster, aber es ist halt eine Tribüne wie jede andere auch. Was die St. Pauli-Fans definitiv kriegen werden, ist der neue Eingang zum Gästeblock, damit die Fürther Fans die Hauptstraße, an der das Stadion liegt, quasi für sich haben und ungehindert durch die von der Polizei veranlasste Fantrennung durch die komplette Straße durchlaufen können, hat man einen neuen Eingang gebaut. Der wird wahrscheinlich ausgeschildert sein. Man geht halt, wenn man bei der IKEA parkt, läuft man halt über die Autobahnbrücke und geht da relativ schnell rechts lang durch ein kleines Wohngebiet und da ist dann der Eingang. Und da habe ich von einigen Fans schon durchaus positives Feedback gehört. Also zum Eingang. Unser Gästeblock ist ja nicht so beliebt dank dem Stahltor. Und eine kleine Besonderheit wurde mir zumindest so gesagt, soll wohl angeblich sein, dass es einen Bier- und Essensausschank auch zum Bereich gibt, in dem man noch ohne Ticketkontrolle sein kann. Das heißt, sollte man dort auf irgendwelche Freunde warten oder sollte der Einlass gerade zu sein wegen Materialkontrolle für die Ultras oder ähnliches, kann man auf jeden Fall auch vorher gemütlich warten. Und ansonsten ist das eigentlich alles wie immer bei uns. Klein, schaulich, eng, nah am Spielfeld. So wie ich es persönlich sehr gerne habe.
Ja, das klingt ja so, als wenn man da auf jeden Fall, wenn der Wettergott am Sonntag mitspielt, dass man da auf jeden Fall noch schön in der fränkischen Sonne da sein Bier genießen kann.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht auch, also es gibt ja auch öfters mal Leute, die nicht einfach so mitfahren, auch wenn sie, weiß ich nicht, entweder kein Ticket haben oder noch mit Stadionverbot belegt sind oder was weiß ich was, dass man da dann, bitte?
Leute ohne Ticket, es gibt der Gästebereich ist komplett ausverkauft. Allerdings ist das in Fürth jetzt nicht so wie in zum Beispiel Dresden oder anderen Vereinen. Das heißt, solange man nicht auf die Heim-Stehtribüne geht, kann man eigentlich auch sehr entspannt, problemlos in St. Pauli-Klamotten in die Heimtribünen gehen.
Also komplett ausverkauft seid ihr nicht.
Nee, wir sind ein ziemlich kleiner Verein. Wir sind eigentlich nie wirklich ausverkauft, außer halt gegen Derbys, aber wir haben, ich glaube, ca. 13.000 Tickets verkauft und Stadionkapazität ist 17.000 ungefähr, von daher sollte das passen.
Ja, jetzt gibt es direkt vorm Stadion was zu trinken. Wo kriegt man denn so, wenn man, ich weiß nicht, ein bisschen im Vorfeld schon da ist. Manche fahren ja auch vielleicht schon einen Tag vorher hin und gucken sich dann vielleicht noch die umliegenden Städte oder die Stadt selber an. Was gibt es denn noch so an sich, was man vor dem Spiel vielleicht noch machen könnte, was so gastronomische Möglichkeiten angeht? Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren da war, war direkt hinter dieser Autobahnbrücke, wenn man vom Stadion wegläuft, war irgendwo in der Nähe so ein kleines Restaurant, aber ich habe vergessen, wie es heißt.
Könnte das die Ruine gewesen sein?
Was blieb bitte?
Ruine.
Das klingelt gerade nichts, aber mag sein.
Ja, da gibt es also Kneipenkultur bei uns am Stadion ist direkt wenig. Ich weiß nicht, inwiefern das. Also unsere Fanszene macht vor dem Spiel ein Frühschoppen-Event, wo man halt in der Altstadt in einigen Kneipen gesammelt was isst und dann zum Stadion geht. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob man da jetzt als St. Pauli-Fan in voller Fankleidung hingehen sollte. Ich denke mal, es passiert nichts. Bei uns passiert eigentlich nie was mit irgendwelchen Fans. Vor allem nicht St. Pauli, die bei zumindest größeren Teilen unserer Fanszene durchaus beliebt sind. Aber ich denke, man sollte es auch nicht unbedingt provozieren. Ansonsten gibt es trotzdem durchaus in der Altstadtgegend viele Kneipen und kleine Restaurants, wo man durchaus auch was essen und trinken kann vor dem Spiel. Ansonsten, ja, ich denke, die Saison ist für beide Vereine vorbei. Und solange man da jetzt nicht irgendwie als große Gruppe auftritt mit irgendwie 30 Leuten und einem Fanbanner und was weiß ich noch alles, also so übertrieben, denke ich, sollte es relativ entspannt sein, auch in der Altstadt, dass man da vor dem Spiel was trinken kann, Und dann halt entspannt zum Stadion fährt mit den Sonderbussen und was weiß ich noch alles. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendein St. Pauli-Fan von einem Fürth-Fan angegriffen wird. Zumindest zutiefst überraschen.
Ja, weißt du, wie das für die, du hast den Sonderzug schon angesprochen, da wird ja der Großteil der Auswärtsfahrer mit ankommen. Weißt du, wie das für die geregelt ist?
Ja, man wird vom Hauptbahnhof sehr wahrscheinlich mit Sonderbussen direkt zum Stadion gefahren, zum Gästeingang. Es gibt eigentlich bei allen Auswärtsspielen mit nennenswerten Gästeauftritt Sonderbusse. Ich kann hier zumindest sagen, ich glaube, selbst auch Sandhausen hat Sonderbusse gekriegt zum Gästeeingang. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen schade, weil er kommt, glaube ich, schon um 12 Uhr an. Und bis 15:30 ist da noch einige Zeit. Das ist relativ witzig, weil ich komme um 12:10 Uhr am selben Gleis an, an dem euer Sonderzug um 12:17 Uhr ankommt. Und was mich sehr überrascht hat, weil ich habe halt den Zug deswegen so gewählt, damit es noch früh genug ist, damit ich mit meiner Familie noch essen gehen kann, währenddessen gleichzeitig die St. Pauli-Fans ankommen und schon zum Stadion fahren. Aber ich denke, es wird alles relativ entspannt werden und
Ja gut, ist halt die Frage, ne, wie schnell dann das Angebot angenommen wird, diese Sonderbusse
ja.
in Anspruch zu nehmen, oder ob dann nicht vielleicht auch manche sich dann doch eher entscheiden, das nicht wahrzunehmen und noch ein bisschen den Weg in die Stadt antreten. Das ist ja dann.
Ich hoffe zumindest, dass das möglich sein wird. Bei Unterstützungskommando in Bayern kann man das nie genau wissen.
Ja gut, das ist richtig.
Allerdings hoffe ich, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da irgendjemand in der Sicherheitsbesprechung vor dem Spiel sagt, dass das irgendein Risikospiel wäre, weil St. Pauli gegen Fürth. Ich weiß nicht. Irgendwie hat das noch nie irgendein Risiko gegeben. Ich meine, soweit ich mich erinnern kann, sind ja sicher auch die USP und die Fürther Fans sind ja relativ freundlich gesinnt, haben auch schon Plakataktionen gemeinsam gemacht. Und die Fürther Fans sind allgemein auch eher pro St. Pauli, was nicht zuletzt daran hängt, dass man spätestens seit der Relegation damals den HSV absolut nicht mehr leiden kann. Und auch damals, als wir gegen Düsseldorf gespielt haben, ich glaube 2012 war das, als wir aufgestiegen sind und auch St. Pauli im Aufstiegskampf war. Und da hat man gegen Düsseldorf gespielt, mit dem man nicht sonderlich gut konnte. Und da sind im Spiel gegen Düsseldorf durch den Ronhof St. Pauli-Rufe geheilt. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, dass es da ein großes Risiko gibt.
Nee, ich
Allerdings,
denke auch.
wie gesagt, die große Polizei Bayern, man kann es nie wissen.
Ja, warten wir einfach mal ab und hoffen, dass es nicht. Also, wir haben ja diese Saison schon genug Polizeieinsätze gehabt, die alles andere als gut ausgegangen sind, und hoffen einfach mal, dass es zum letzten Spiel, wo es wirklich, wie du schon sagst, um nichts mehr geht, dass da einfach alle einen entspannten Sonntag haben können. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal auf den Sonntag, auch was auf dem Platz passieren könnte. Ich habe gesehen, bei euch ist eigentlich fast volle Kapelle. Ihr habt nicht die Verletzungssorgen, die uns schon seit Wochen und Monaten plagen. Also könnt ihr eigentlich aus dem Vollen schöpfen, oder habe ich da was übersehen?
Ja, bis auf Sebastian Ernst, der eigentlich ein relativ wichtiger Spieler ist, ist, glaube ich, jeder fit. Ja, es wird halt. Ich denke und hoffe, dass sich vielleicht ein paar jüngere Spieler auch mal der Ersatztorwart beweisen dürfen in so einem Spiel, in dem es eigentlich um nichts mehr geht. Und ja, Verletzungssorgen haben wir eigentlich keine mehr aktuell. Hatten vor 2, 3 Wochen mal 7, 8 Ausfälle, aber das sollte jetzt wieder in Ordnung sein. Und ansonsten. Ja, du hast gesagt, bei euch ist große Verletzungssache. Wer ist denn bei euch nicht so fit?
Naja, wir haben ja unsere Langzeitverletzten, ne? Also Fährmann, der schon lange ausfällt, Sobota ist nicht fit. Also die Liste ist wirklich lang. Neudecker hat zuletzt geschwächelt. Also wir können da alles andere als aus dem Vollen schöpfen. Andererseits bietet das ja, wie du gerade auch schon sagst, so Spielern aus der zweiten Reihe oder jüngeren Spielern. Also ich habe mich auch sehr gefreut, hier ganz groß gefeiert oder mit sehr großen Sympathiebekundungen bedacht wird, gerade ja bei uns Finn Ole Becker, der jetzt schon zu Einsätzen gekommen ist und einfach sehr erfreulich spielt, und ja, so verschiedene Spieler, die so Jan-Philipp Kalla, der nur noch spielt, wenn da irgendwie, also vor allem spielt, wenn durch Verletzungen seine Position nicht besetzt ist. Und ja, wäre eigentlich ganz, ganz, ganz schön, wenn man da noch so ein paar Spieler sehen würde. Weiß nicht, ob Sabi Alagui, wo ja heute rausgekommen ist, dass der uns verlassen wird. Ob der nochmal seinen Abschiedsauftritt bekommt, wird man sehen. Ansonsten mag ich das immer, wenn so auf dem letzten Spiel und wie schon mehrfach gesagt, es geht ja wirklich um nichts mehr, dass dann auch Spieler zum Zug kommen, die vielleicht nochmal die Chance kriegen, sich zu zeigen. Ja. Und mit dem man dann in der neuen Saison weiter planen kann.
Ja, durchaus. Ich mag solche Sonntagskicks immer im Sommer.
Ja, das wäre jetzt die Frage. Wird das so ein vorsommerlicher, lauer Kick und es geht, weiß ich nicht, 0-0, 1-1 aus? Oder ich erinnere mich auch schon an letzte Spieltage, wo dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Tore gefallen sind. Ist jetzt die Frage, wo sollen die bei euch plötzlich herkommen, wenn es 35 waren in der ganzen Saison?
Wir haben einmal vier Tore geschossen gegen Kiel und das war, weil Kiel uns irgendwie kontern hat lassen und teilweise wir von der eigenen Hälfte schon allein aufs Tor zugehen konnten. Das war relativ witzig verteidigt von Kiel. Ansonsten haben wir nie mehr als zwei gemacht. Ja, doch einmal. Wir haben drei Tore geschossen in Bielefeld.
Okay, und habt wie viel bekommen?
Das war, da haben wir 2-0 zur Halbzeit hingelegt und haben das Spiel noch gedreht.
Na Mensch. Ja, also was glaubst du, wird es eher so ein Jahr, wir einigen uns auf ein Unentschieden oder sehen wir doch ein paar Tore?
Ich denke, das wird, ich meine, ich habe ja auch die Zusammenfassung von eurem Spiel gegen Bochum gesehen. Und ich habe auch das Spiel von uns gegen Aue gesehen. Und mich würde alles überraschen, jedes Tor, das wirklich fällt, würde mich wirklich überraschen. Wahrscheinlich jetzt, wo ich so sage, wird so ein 4-4, aber...
Ja gut, also so viel glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass gerade wenn jetzt vielleicht auch mal noch Spieler sich da so ein bisschen in den Vordergrund spielen wollen oder weiß ich nicht, man ist dann vielleicht mit dem Kopf doch nicht mehr ganz so da, wenn man in der Abwehr steht und dann geht vielleicht mal ein Schüsschen rein, was sonst nicht reingeht. Also ich sag 2-2.
Ja, das ist auch, ich denke halt so ein trostloses Unentschieden. Ich kann sein, dass wir fast immer entweder direkt am Anfang oder direkt am Ende der Saison gegeneinander spielen. Ich erinnere mich, wir haben auch schon vor 2 Jahren mal oder 3 Jahren mal geredet, da hatten wir uns am vorletzten Spieltag bei euch getroffen. Letztes Jahr waren wir euer vorletztes Heimspiel am drittletzten Spieltag. Dieses Jahr ist es der letzte Spieltag. Irgendwie scheint die DFL das zu mögen.
Ja, wir sind ja auch gern schon mal bei euch aufgestiegen, ne? Also das geht ja, alles.
Das hatten wir irgendwie bis ungefähr zum März hat sich in unserem Forum auch durchaus die Meinung aufrechterhalten, dass ihr bei uns aufsteigen werdet.
Das sollte dann doch nicht sein.
Ja, das stimmt. Es gab auch schon, ich bin da mal ehrlich, ich hatte auch schon irgendwie durchaus Gefallen an der Vorstellung gefunden, dass wir euch den Aufstieg versauen können. Weil das macht immer Spaß, Leute ihren Aufstiegstraum zu versauen, wenn man irgendwie am letzten Spieltag so 2-0 gewinnt, obwohl man eigentlich schon gerettet ist. Das hatten wir vor ein paar Jahren gegen Stuttgart. Die sind irgendwie mit 8.000, 9.000 Fans zu uns gefahren und haben einfach mal 1-0 bei uns verloren und keiner wusste von denen, wie das passieren konnte. Das war sehr spaßig.
Das glaube ich.
Ja. Aber so war das ein trostloses Spiel, denke ich. Vielleicht werden ein paar junge Spieler, die mal ihre Chance kriegen, vielleicht mal ein bisschen aufspielen. Das kann tatsächlich sein, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich vergleichsweise viel Zeit darauf aufwenden, zumindest solange da noch was offen ist, wie es bei Ingolstadt, bei Sandhausen, bei Bochum und bei Union und bei Paderborn steht. Weil das ist durchaus auch ein bisschen interessanter als dieser unwichtige Kick.
Ja gut, das spielt halt die eigene Mannschaft, ne? Da guckt man dann schon, aber klar.
Ja, das ist auch der einzige Grund, dass ich im Stadion bin. Ich meine, normalerweise schaue ich ja sehr gerne diese Schlusskonferenzen auch am letzten Spieltag. Weil das ist schon was, ich bin ja auch jemand, der starker Verfechter vom Stadion ist, aber diese neun Spiele gleichzeitig Konferenzen sind halt wirklich, wirklich schön anzuschauen, finde ich, weil halt immer was passiert.
Entweder anzuschauen oder wenn man unterwegs ist, also ich höre das auch ganz gerne, also entweder wenn im Radioempfang ist, aber man kann es auch sehr gut bei Amazon Music zum Beispiel hören. Die haben auch eine ganz, ganz passable Spieltagsberichterstattung, halt nur auditiv und nicht visuell.
Ja, das stimmt schon.
Ne, wenn dann immer dann Tor in Down, dann gehen sie nur akustisch rüber und du wartest immer auf den Tor-Jingle. Hat noch sowas von, wie man früher vielleicht als Kind dann noch irgendwie Fußball rezipiert, ja, gut, hat.
Seit ich mich erinnern kann, hatten wir daheim Premiere und so.
Ach, Premiere, also so alt bist du dann doch schon. Das ist doch schon Premiere gab. Gut, bevor wir uns jetzt hier in alten Zeiten verquatschen, sind wir, was Greuther Fürth und das Spiel am Sonntag angeht, soweit durch? Oder hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest?
Eigentlich weniger. Nicht wirklich, nee. Die Frage ist, ist man als St. Pauli-Fan jetzt im Rückblick stolz darauf, den HSV mit dem daheim in Sicherheit gewogen zu haben, sodass sie diese Saison danach komplett beenden können, oder ärgert es einen trotzdem, dieses 4-0?
Boah, also erstmal haben sie ja den Derby-Fluch abbekommen, das ist ja...
Ja, das meine ich ja ein bisschen damit, weil ich erinnere mich, dass als ihr in der ersten Liga wart, hattet ihr auch kein Spiel mehr gewonnen nach eurem Derby-Sieg.
Genau, also von dem her, also ähnlich wie du jetzt am Sonntag eher auf die anderen Plätze guckst, haben wir natürlich letzten Sonntag vor allem geguckt, wie es in Paderborn steht und was Union Berlin macht, und uns einfach diebisch gefreut. Also der Jubel war, glaube ich, größer als für die eigene Mannschaft, als dann das 4-1 von Paderborn eingeblendet wurde. Also ja, es ist schwierig. Also eine gewisse Häme ist natürlich immer dabei. Andererseits haben wir uns im Rückspiel wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, in keiner Hinsicht. Also ne, also auch was auf den Tribünen passiert ist, ne, mit Auspfeifen der eigenen Leute und so. Das war ja alles andere als ein Ruhmesblatt. Aber klar, also ich glaube, es gibt keinen, der nicht irgendwie die letzten Tage, Anfang der Woche irgendwie mit einem Grinsen durch die Stadt gelaufen ist und sich gefreut hat, dass es nächstes Jahr wieder, oder dass sie es zumindest nicht geschafft haben. Das Thema Derby ist ja nochmal so eine eigene Nummer, wobei ich einfach hoffe, dadurch, dass es jetzt so schnell in Folge wieder passiert und wir nicht wieder 10 Jahre warten müssen, oder wie viel war, 8 waren es, glaube ich, ne? Dass da einfach eine gewisse Entspanntheit und routiniertere Umgehensweise von allen Beteiligten, also sowohl beide Fanseiten als auch Polizei als auch Medien, da einfach ein bisschen souveräner mit umgehen als wenn es so ein Event wäre, was nur alle paar Jahre kommt.
Das auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, wir hatten ja auch lange Zeit keine Derbys, als der FCN mal so getan hat, als wäre der ihr etablierter Erstligist. Und dann in den Jahren, als sie abgestiegen waren, hat man auch jedes Jahr gemerkt, wie sich Polizei, die Bürger wieder mehr dran gewöhnen. Und am Ende war es dann, man muss auch sogar sagen, am Ende war sogar das Stadion in Nürnberg nicht mehr ausverkauft.
Ach so egal war es dann doch schon.
Ja, muss man sagen, ich kann sie Nürnberger verstehen. Einmal im Jahr kommen wir vorbei und hauen die weg. Egal wie gut die sind. Ob die jetzt Tabellenführer sind und das ganze Jahr noch kein Heimspiel verloren haben, wir gewinnen ja trotzdem da.
Nicht
das
schlecht.
Es war letztes Jahr unser einziger Auswärtssieg im kompletten Jahr in Nürnberg.
Ja, liegt euch. Ist vielleicht die kurze Anreise, die euch da beflügelt. Gut. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, ich hatte dich im Vorfeld gebeten, dir was zu überlegen, was du empfehlen kannst, zu hören, zu lesen, zum Anschauen. Was ist dir da eingefallen?
Mir ist eingefallen, ich bin mir sicher, das kennen die meisten schon, von Roland Dreng ein Buch, das habe ich mir von Florian Zenger, einem Clubfan, ausgeliehen. Das heißt 50 Jahre Bundesliga an den Geschichten von Heinz Höher, der sowohl als Trainer als auch als Spieler in der Bundesliga fungiert hat und halt mal persönliche Geschichten aus der Anfangszeit der Liga von irgendwelchen Bestechungsskandalen und der war ja legendär, der Trainer, auch hier in Bochum bei mir, also bei mir quasi, und der erzählt, wie man damals, was heute völlig undenkbar wäre, dass man absichtlich den Platz vereist hat, damit man nicht in Bochum spielen kann, sondern das Spiel in Dortmund nachgeholt wird, wo man mehr Zuschauereinnahmen generiert, was wenn man heute irgendwie einen Fan sagt, wenn ich jetzt euch sage, wir machen den Platz im Millerntor absichtlich unbespielbar, damit wir beim HSV spielen, damit wir mehr Einnahmen kriegen, stürmen die Fans die Geschäftsstelle, glaube ich. Und von daher finde ich das ein sehr interessant zu lesen, das Buch, wie in diesen Zeiten, wo der Fußball ja sehr romantisiert wird heutzutage, von damals war alles besser, wie pragmatisch man da einfach gedacht hat, während man heute tatsächlich immer sehr dogmatisch denkt und sehr prinzipientreu.
Ja, es sind auf jeden Fall bestimmt einige Geschichten zusammengekommen.
Ja.
Ich weiß nicht, gibt's ja, könnt man den Titel einfach nochmal schicken und dann suche ich mal was raus, vielleicht nicht gerade den großen Versandriesen, sondern einfach eine schöne Rezension irgendwo, wo man sich das dann mal angucken kann. Wird dann in den Shownotes verlinkt. Meine Empfehlung ist so ein bisschen der aktuellen Situation sozusagen geschuldet, also der an dem Wochenende nach dem letzten Spieltag sind ja Europawahlen. Und dazu habe ich eine Podcast-Empfehlung, die nennt sich Lage der Nation. Kann man, also erscheint eigentlich wöchentlich, ich glaube immer freitags, behandeln so die aktuellen Themen, die politisch momentan so los sind. Gucken da auch so ein bisschen in die Tiefe. Ist dann ganz gut, wenn man sich, ne, man kann sich ja auch nicht mit allem irgendwie im Detail befassen, und die haben dann einen sehr guten Blick drauf und haben jetzt halt auch eben was zur Europawahl gemacht. Mhm. So ein bisschen diese, ich habe es selber noch nicht gehört, ich habe die Empfehlung nur übernommen, aber ich kann, da ich vergangene Folgen kenne, trotzdem empfehlen, haben sich da wohl diese verschiedenen, weiß ich nicht, Wahl-O-Mat oder diese Websites, wo du dir angucken kannst, wen will ich, könnte ich denn eigentlich wählen mit dem, was mir so wichtig ist, haben da so ein bisschen drauf geschaut und ist, glaube ich, in Anbetracht dessen, dass man auf jeden Fall wählen gehen sollte, übernächsten Sonntag, eine ganz, ganz gute Empfehlung.
Jo.
Jo. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, bevor ich dich verabschiede, in eigener Sache zu sagen, wer nicht nach Fürth fährt, kann am Sonntag 14 Uhr in die Feldarena kommen. Da spielen die ersten Frauen des FC St. Pauli gegen Meppen und sind noch mit im Abstiegskampf. Also drei Punkte sind unheimlich wichtig und ja, man kann trotzdem zeitlich mit leichter Überschneidung danach im Clubheim von Hansa noch das Spiel der Profis gucken. Ansonsten spielen auch noch die dritten Frauen im Anschluss. Aber wäre auf jeden Fall wichtig, wenn man nicht zum Auswärtsspiel fährt oder nicht sich im Sonderzug im Partywagen betrinkt, dass man da vielleicht Präsenz zeigt und den Mädels dann nochmal Unterstützung gibt. Wäre noch so ein Aufruf in eigener Sache.
Wobei ich natürlich das einfach einen großen Fehler halte, allgemein nicht nach Fürth zu fahren.
Ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Alternativprogramm, wenn man,
das ist durchaus richtig,
wenn man zu Hause bleibt. Und wie gesagt, es überschneidet sich noch nicht mal, also nur um eine Viertelstunde mit der Viertelstunde Pause durch die Halbzeit. Also man verpasst auch nicht wirklich was vom Profifußball, und so wie wir eben schon ein bisschen angedeutet haben, verpasst man wahrscheinlich eh nicht so viel bei dem Spiel am Sonntag. Und ja, wie schon zu Beginn gesagt, nach dem Spiel kommt dann Tim dazu, der ist am Sonntag dann doch vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob er Sonderzug fährt, er wird uns davon berichten. Und genau, dann dir erstmal vielen Dank.
Gerne, eine Frage hätte ich noch,
die hat nichts
mit St. Pauli zu tun. Aber ich mache mir gerade so ein bisschen ein allgemeines Bild. Wer soll lieber aufsteigen direkt, Union oder Paderborn?
Ich würde es den Unionern gönnen.
Ich bin zwiegespalten, ich gönne es den Unionern vom Verein her, ich will allerdings Paderborn aus der Liga haben, damit ich nicht mehr in dieses Stadion muss.
Ja, man kann ja trotzdem zu Hause bleiben, man muss ja nicht hinfahren. Also klar, andersrum gesehen wäre es aber auch schade, wenn Berlin als Auswärtsfahrt wegfällt, weil, also ich habe bis vor 2 Jahren lange Jahre in Berlin gewohnt und wäre eigentlich immer ein ganz schöner Anlass, da wieder zurückzukommen. Aber ich würde es denen, weil die jetzt schon so viele Jahre da immer mal wieder so ein bisschen dran gekratzt haben, würde ich es ihnen einfach gönnen. Also ich meine, sie können ja immer noch Relegation spielen und vielleicht spielen sie dann gegen Ingolstadt oder Sandhausen, und das ist, glaube ich, beides machbar, sowohl für Paderborn als auch für Union.
Nee, gegen Stuttgart oder...
Ach so, ja, jetzt habe ich... Stuttgart, auf jeden Fall. Natürlich, das, natürlich.
Das wäre eine logische Anschlussfrage, das soll lieber Ingolstadt oder Sandhausen absteigen?
Dann eigentlich lieber Ingolstadt.
Ja, da sind wir uns ja quasi einig.
So schön. Genau, dann, um das auch noch abzurunden, bevor wir jetzt wirklich den Deckel drauf machen, wer soll denn absteigen?
Ja, wie gesagt, Ingolstadt direkt.
Nein, weg. Nein, aus der ersten runterkommen, meine ich.
Achso, ja, Stuttgart ist ja schon sicher.
Naja, aber ja, gut. Also du möchtest, dass die dann auch die Relegation verlieren, sozusagen.
Ja, bitte. Ich, aus zweierlei Sicht. Erstens bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, weil dann nächstes Jahr wäre das Aufstiegsrennen wirklich interessant anzusehen, weil es gibt ja immer in der zweiten Liga diese Vereine, wo man sagt, die sind zu groß für die zweite Liga, die müssen in die erste Liga, was ich eigentlich ziemlich Schwachsinn finde, aber die haben ja dann immer auch den eigenen Anspruch aufzusteigen. Es tut in der Liga immer gut, wenn Vereine den Anspruch haben aufzusteigen, als wenn die ganze Liga sagt, ja, wir wollen mal oben anklopfen und ansonsten mal schauen. Und dann hätten wir nächstes Jahr Hannover, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, die in die erste Liga unbedingt zurück wollen, bei nur maximal drei Aufstiegsplätzen. Das fände ich ein ziemlich interessantes Aufstiegsrennen.
Es gibt ein Hauen und Stechen, ja.
Genau, das fände ich schön anzuschauen.
Wobei ich mir halt auch nicht sicher bin, was was mit Hannover passiert und ich weiß auch nicht, wie viel Federn der HSV jetzt lassen muss, wo die Zweitklassigkeit erhalten bleibt.
Das wäre alles in allem sehr spannend anzuschauen, was die dann machen würden, ob die dann alle all in gehen würden oder ob es dann welche gibt, die sagen, okay, wir versuchen nicht alles. Also
ja, wir können das sehr gerne, ich wirklich nur ungern ab, aber wir sind schon echt weit in der Zeit fortgeschritten. Wir können das ja einfach, wenn dann am Dienstag wollen wir aufnehmen, nächste Woche, wenn dann die Ergebnisse vom Sonntag klar sind und klar ist, wer wohin geht nächstes Jahr, da nochmal so einen kleinen Ausblick machen. Ansonsten gibt es auch noch eine schöne Saisonzusammenfassung von den uns vier Leuten vom vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und genau, dann, wie gesagt, danke dir nochmal, habt eine schöne Zeit am Sonntag, vielleicht, weiß ich nicht, trifft den einen oder anderen St. Paulianer. Wir sind sehr trinkfreudig, wir können da gerne, also da kann bestimmt der eine oder andere mit dir ein Bier trinken.
Je nachdem, ob mein Zug verspätet ist, kann es ja passieren, dass ich direkt in den Sonderzug reinlaufe von daher.
Genau, dann drängelst du dich einfach mit in die Sonderbusse. Grenzerfahrung. Gut, ja. Wie gesagt, also gut, wir hören uns nächsten Dienstag und bis dahin, macht's gut, ciao.
Ciao.